Während Akessug Vorbereitungen für den Aufbruch traf, bemühte sich Anawak in der Polar Lodge um eine Verbindung ins Chateau. Nach einigen Minuten schaltete man ihn auf einen abhörsicheren Kanal und leitete ihn mehrfach um. Lee war nicht im Hotel, sondern befand sich an Bord eines Navy-Kreuzers vor Seattle. Er musste geschlagene 15 Minuten warten, bis er sie endlich in der Leitung hatte. Er fragte, ob sie weitere 3 bis 4 Tage auf ihn verzichten könne. Sie räumte ihm die Frist ein, nachdem er vorgeschoben hatte, sich um seine Angehörigen kümmern zu müssen. Dabei nagte das schlechte Gewissen an ihm, aber er sagte sich, dass die Rettung der Welt unmöglich davon abhängen konnte, ob er die nächsten 3 Tage zur Verfügung stand oder nicht. Im Übrigen stand er ja zur Verfügung. Sein Kopf arbeitete auch im hohen Norden. Lee erklärte ihm, sie gingen mit Sonarattacken gegen die Wale vor. »Ich weiß, dass Sie das nicht gerne hören«, sagte sie. »Und funktioniert es?«, fragte er. »Wir stehen kurz vor der Einstellung der Experimente. Sie zeigen nicht die gewünschte Wirkung, aber wir müssen alles versuchen. Solange wir uns die Tiere vom Leibe halten, haben wir bessere Chancen, Taucher und Equipment nach unten zu schicken.« »Sie wollen die Chancen vergrößern?« »Dann erweitern Sie das Team.« »Um wen?« »Um 3 Leute.« Er machte eine Pause. Dann entschloss er sich, offensiv zu werden. »Ich will, dass Sie rekrutiert werden. Wir brauchen mehr Mitarbeiter, die sich mit Verhaltensforschung und Intelligenz beschäftigen. Und ich brauche jemanden, der mir assistiert und dem ich vertrauen kann. Ich will, dass Alicia Delaware mit ins Boot geholt wird. Sie wohnt den Sommer über in Tofino, eine Studentin, die sich mit Intelligenzforschung beschäftigt.« »In Ordnung«, sagte Lee überraschend schnell. »Zweitens? Ein Mann aus Ucluelet. Wenn Sie Einsicht in die Akten der MK-Programme nehmen, werden Sie ihn unter Jack O'Bannon finden. Er kann mit Meeressäugern umgehen und er weiß einiges, was uns von Nutzen sein könnte. Ist er Akademiker? Nein. Ex-Ausbilder der US Army. Marine Mammal System.« »Verstehe«, sagte Lee. »Das werden wir besprechen müssen. Wir haben selber eine Reihe Experten auf diesem Gebiet. Warum wollen Sie ausgerechnet ihn?« »Ich will ihn einfach.« »Und die dritte Person?« »Sie ist die wichtigste von allen. Wir haben es hier gewissermaßen mit Aliens zu tun. Sie werden jemanden brauchen, der sich ausschließlich Gedanken darüber macht, wie man mit Wesen kommunizieren kann, die keine Menschen sind. Nehmen Sie Kontakt zu Dr. Samantha Crow auf. Sie leitet das SETI-Projekt in Arecibo.« Lee lachte leise. »Sie sind ein kluger Bursche, Leon. Wir hatten ohnehin vor, jemanden von SETI mit hinzuzuziehen. Kennen Sie Dr. Crow?« »Ja, sie ist in Ordnung.« »Gut. Werden Sie meine Wünsche berücksichtigen? Ich sehe, was sich tun lässt.« Jemand rief im Hintergrund Lees Namen. »Machen Sie es gut, Leon. Kommen Sie heil zu uns zurück. Ich muss wieder an die Front.« Die Turboprop Hawker Siddeley flog nicht auf direktem Wege in den Norden, sondern erst ein Stück ostwärts. Akessug hatte den Piloten zu dem kleinen Umweg überredet, damit Anawak die Great Plain of Kukjuak bewundern konnte. Ein Wildschutzgebiet voller kreisrunder Wassertümpel, in dem die größte Gänsekolonie der Welt zu Hause war. Weitere Passagiere aus Cape Dorset und Iqaluit saßen in der Maschine, die alle nach Pond Inlet aufs Land wollten. Die meisten kannten die Aussicht und dösten vor sich hin. Anawak hingegen konnte sich nicht satt sehen. Ihm war, als erwache er aus einem jahrelangen Schlaf. Sie flogen ein Stück die Küste entlang und kreuzten den nördlichen Polarkreis. Geografisch begann hier die Arktis. Unter ihnen lag die eisige Mondlandschaft des Foxe-Beckens mit ihren großen und kleinen Eisaufbrüchen, unterbrochen von Flächen freien Wassers. Nach kurzer Strecke hatten sie wieder Land unter sich, zerklüftet und mit schroffen Berghängen und senkrechten Steinpalisaden. Schnee glitzerte am Grund tiefer, schattiger Schluchten. In gefrorene Seen ergossen sich Rinnsale von Schmelzwasser. Die Landschaft im Licht der tiefer sinkenden Sonne gewann zunehmend an Großartigkeit. Schartige, braune Berge wechselten mit verschneiten Tälern. Gebirgszüge reckten sich ihnen entgegen, fast zur Gänze bedeckt mit Schneeverwehungen. Plötzlich, beinahe übergangslos, zog der Flieger über eine bläulich-weiß abgesetzte Uferlinie hinweg und sie blickten auf eine geschlossene Decke aus Meereis, den Eclipse Sound. Anawak vergaß alles um sich herum. Er schaute die bizarre Schönheit der hohen Arktis. Riesige, schneeweiße Kristallgebilde ragten aus der weißen Ebene des Sound hervor. Eisberge, die festgefroren waren. Unter ihnen liefen winzig 2 Polarbären dahin, wie gejagt vom Schatten der Turboprop auf der Eisoberfläche. Schimmernde Punkte stoben auf, Möwen. Ein ganzes Stück weiter erhoben sich die gewaltigen Steilhänge und Gletscher der Insel Beilert. Dann hielten sie tiefergehend auf ein neues Ufer zu. Braun marmorierte Landschaft kam näher. Häuser einer Siedlung. Eine Landepiste. Pond Inlet. Mitimatalik in der Sprache der Inuit. Wo Mitimata sich befindet. Grell stand die Sonne über dem nordwestlichen Horizont. Sie würde nicht untergehen um diese Jahreszeit. Nur gegen 2 Uhr morgens für wenige Minuten den Horizont berühren. Es war 9 Uhr abends, als sie ihr Ziel erreichten, aber Anahuac hatte jegliches Zeitgefühl verloren. Er sah auf die Plätze seiner Kindheit und etwas Schweres schien von seiner Brust genommen. Akessuk hatte recht gehabt. Sein Onkel hatte geschafft, was Anahuac noch vor 24 Stunden für unmöglich gehalten hätte. Er hatte ihn heimgebracht.